Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Do it fast, do it
furious. Wer sich auf der Straße einen Namen macht.
Egal, ob man einen Inch oder eine Meile Vorsprung hat.
Filmfreunde haben es natürlich sofort erkannt. So klingt es bei The Fast and the Furious, jener Action-Filmreihe, bei der sich alles um schnelle Autos dreht. Um wilde Rennen und um wilde Kerle. Immer Vollgas, immer am Limit, alles voller Klischees. Das Auto war jahrzehntelang eben nicht nur ein fahrbarer Untersatz, sondern Ausdruck von Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl hat sich verändert. Aus dem verhinderten Formel-1-Piloten, aus dem Raser, wurde in vielen Fällen jedenfalls ein bewusster, hingleitender Autofahrer, completely sponsored by the power of the sun.
Took a road trip in their new all-electric Tesla. Free solar-powered superchargers all the way. A road trip completely sponsored by the power of the sun.
Das Elektroauto ist das Symbol eines Wandels. Die deutsche Autoindustrie hat verstanden, Audi beispielsweise produziert am Stammsitz, also in Ingolstadt, ab 2028 nur noch Elektroautos. Verbrenner, adieu. Tesla hat längst seinen Aufstieg genommen, ist mehr als nur ein Nischenprodukt, auch in Deutschland. Und der Volkswagen-Chef Herbert Diess setzt alles auf eine Karte und auf dieser Karte steht Elektromobilität.
Ich glaube, dass unsere Strategie gut ankam, auch unser Commitment zum Elektrofahrzeug. Wir sind einfach, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt und sind jetzt gut unterwegs.
Und die Politiker befeuern die Autobosse nach Kräften.
Es geht darum, die Fundamente für ein neues technologisches Zeitalter zu legen, von der Wasserstoffpipeline über die dezentrale Stromversorgung bis hin zur Elektroladesäule. Darum werden wir ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen einläuten.
Aber Rhetorik und Realität sind hier keine Freunde. Das beste Elektroauto nützt ja nichts, wenn der Strom nicht zur Verfügung steht. Und genau da hat die Politik geschlafen. 60% aller Kommunen in Deutschland, so eine Studie der Bundesnetzagentur, haben keine einzige Ladesäule für E-Autos. 60% aller Kommunen. Da kann der brave Verbraucher sich einen hochmodernen Elektrowagen zulegen, wenn einem unterwegs die Batterie leer geht und man mit rotem Kopf zwischen gelben Rapsfeldern auf der Landstraße steht, dann... Ja, dann denkt man liebevoll an die vielen Ermahnungen der Politik und ganz besonders denkt man an die großen Pläne unserer Altkanzlerin.
Wir wollen, dass Deutschland der Leitmarkt und der Leitanbieter für Elektromobilität wird.
Und dann schaltet man auf dem Display, zumindest bis der Abschleppwagen kommt, ein kleines Video ein zum Zeitvertreib, am besten vielleicht den Film The Fast and the Furious. Mal wieder ein richtig flottes Auto, ein Auto vor allem, das fährt.
Gewonnen ist gewonnen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Publizistin Diana Kinnert spricht heute Morgen in einem Essay über den Zustand, unter dem mehr als 14 Millionen Menschen bei uns in Deutschland leiden, Einsamkeit und Isolation.
Wir individualisieren, personalisieren, flexibilisieren uns zu Tode. Wir müssen zurückkehren zu einer Kultur der Beziehungsfähigkeit.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed und Annette Weißbach blicken auf ein spannendes Jahr an der Börse zurück. Und wir wundern uns über die deutsche Weihnachtsgurke, die in Amerika sehr populär ist und die hierzulande kaum jemand kennt. Und wir freuen uns über jene Rock'n'Roll-Bands, die auch im Corona-Jahr 2021 auf Tournee gehen konnten und dabei richtig abkassierten. Ich möchte heute Morgen ausnahmsweise, nicht so wie Sie es sonst an dieser Stelle in diesem Podcast gewohnt sind, nicht in ein Gespräch eintauchen. Kein Dialog, kein Interview. aber gleichwohl tiefe Gedanken. Die Publizistin Diana Kinnert hat sich nämlich Gedanken gemacht und einen Text verfasst, den ich bemerkenswert finde. Ein Text über das, was das Rote Kreuz als eine Epidemie im Verborgenen bezeichnet. Es geht nicht um Corona und es geht auch nicht um die Ampelkoalition. Es geht um Einsamkeit und Isolation. Ein Phänomen, das längst kein Nischenphänomen mehr ist. 14 Millionen Menschen, sagt die offizielle Statistik und sagt auch Diana Kinnert, leiden in einer Gesellschaft der Singles und der fragmentierten Lebensentwürfe. Sie leiden unter Einsamkeit. Der Papst spricht sogar von der Geißel des 21. Jahrhunderts. Ausgangspunkt dieser Reise von Diana Kinnert ist das berühmte Gemälde Nighthawks von Edward Hopper. Sie kennen das Bild. Drei verlorene Gestalten in einer amerikanischen Bar. Diana Kinnert hat jetzt das Wort.
Ein Mann am Fenster. Sein Blick fällt auf verlassene Straßenschluchten. Eine Frau im Zug. Auch ihr Blick findet keinen Halt, geht zu Boden. Da ist Morning Sun aus dem Jahr 1952, dann Cape Cod Morning von 1950 und natürlich Hoppers berühmtestes Gemälde, das 1942 entstandene Nighthawks. Das Bild zeigt eine Bar in New York. Drei Gäste sitzen am Tresen, dahinter hantiert der Barmann. Und keiner sieht den anderen an. Alle bleiben für sich. Gemeinsam einsam. Es sind Szenen wie diese, die das Werk des US-amerikanischen Malers Edward Hopper ausmachen. Bilder von vereinzelten Personen, die aus den Fenstern oder auf ihre Getränke blicken. Sie haben leere, dunkle Augen, weilen in unpersönlichen Räumen sterilen Kulissen. Dem Betrachter erinnern sie an etwas Grundsätzliches. Der Standardzustand der Menschheit ist die Isolation. Und in Hoppers Werken behebt selbst eine pulsierende Stadt diesen Zustand nicht. Nein, sie verstärkt ihn sogar. Ein Befremden, das berauscht, das zerreißt und entmutigt, den Betrachter selbst in die eigene Verlorenheit schickt. Edward Hopper verkauft die Eindringlichkeit seiner Bilder. Es ist, als würde uns ein Schleier von der Linse gewischt. Erstaunlich, in den sozialen Netzwerken werden Hoppers Werke heute besonders oft geteilt. Denn ihre Stimmung trifft schmerzlich fast einen Nerv. Sie fängt ein, was 5 Dekaden nach Hoppers Tod um sich greift. In dieser neuen Gesellschaft der Zersprengten. Durchindividualisiert, komplett personalisiert, zu Tode flexibilisiert. Alle beisammen, alle verbunden, aber keiner verbindlich. Jeder mit jedem, aber niemand so richtig. Ein einziges Network, alle connected, aber ohne Gegenüber. In die Simultanwelten des Digitalen wird wild und abstrakt hineingesprochen. Wild und abstrakt schreit die digitale Welt zurück. Adressaten, Sender, alle anonym. We are all Edward Hopper paintings now, schrieb der amerikanische Autor Michael Tisserand im März 2020 auf Twitter. Die Tweets gingen viral, auch in Deutschland. Denn kaum einer konnte Tisserands Hopper-Gleichnis in Zeiten sozialer Isolation und erzwungener Distanzierung nicht nachvollziehen. Vor allem den Städten erkannten sich tausende Follower in den Gemälden Hoppers wieder. Ganz gleich, welches sie betrachteten. Social Distancing, der Begriff der Stunde, und so lautete auch das Stichwort bei Twitter passend, Together at Home. Doch was hier unter der Oberfläche geschah und geschieht, hatte Hopper schon Jahrzehnte zuvor dargestellt. Es hatte keinen Bezug zu irgendeiner Art von Pandemie. Es war damals nicht an soziologische Gegenwartsanalyse angelehnt. Hoppers Figuren weilen dabei nicht unbedingt an abgelegenen Orten. Doch stets sind sie dem Strom der Menschen entrissen. Die Hopperschen Individuen bevölkern also keine Rückzugsorte per se. Vielmehr sind es Inseln der Entfremdung, an die sie die Moderne gespült hat. Die Figuren wirken verborgen, zugleich wie ausgestellt. Die Nighthawks etwa sitzen regelrecht in einem Aquarium, das an ein Gefängnis erinnert. Albtraum im Albtraum. Und so geht es uns jetzt auch. Das ist die Verwandtschaft zwischen wirklichen Menschen und Gemalten. Wir sitzen beklommen zu Hause, zeigen uns und unsere Gedanken im Internet. Porträts der Conditio Humana hat John Updike die Bilder Hoppers genannt. Lange her, immer noch gültig. Als Edward Hoppers Retrospektive in London im September 2004 geschlossen wurde, waren mehr als 420.000 Tickets verkauft worden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte nur das gefeierte Duo Matisse und Picasso solche Zahlen erreicht. Nun ist es 50 Jahre her, dass Hopper gestorben ist. Seine Popularität aber seither ist ungebrochen. Was also ist es an Hoppers Melancholie, dass sie so viele begeistert in seinen Bann zieht? 1953 hatte Hopper gesagt, große Kunst ist der Ausdruck eines inneren Lebens. Und das innere Leben des Menschen ist ein vielschichtiges Feld. Es ist vor allem auch ein Spiegel der Verhältnisse der Umwelt, der Einflüsse auf das Subjekt. In den sich wandelnden Vereinigten Staaten des 20. Jahrhunderts eröffnete Hoppers Sichtweise einen Kontrapunkt zum amerikanischen Optimismus, wie auch der Film Noir der 30er und 40er Jahre oder die Arbeit von Schriftstellern wie Raymond Chandler. Auch dort herrscht eine dunkle, pessimistische Grundstimmung. Und wie Hopper befassten sich auch die Schöpfer der Filme und Detektivtexte mit den negativen Auswirkungen der Urbanisierung sowie mit den zunehmenden wirtschaftlichen Ungleichheiten. Im Zentrum von Hoppers urbaner Vision steht dabei eine der größten Paradoxien des demokratischen Grundmythos. Wir sind zwar alle gleich geschaffen, aber unsere absolute, unantastbare Einzigartigkeit macht uns dennoch zu vereinzelten Individuen. Bei Hopper wird daraus die Frau, die allein in einem verlassenen Kino sitzt. Ein Mann, der in seiner Wohnung jeglicher Gesellschaft beraubt ist. Die Menschen dinieren an den Tischen in einem Restaurant. Nicht zusammen, sondern weit auseinander. Eine Sehnsucht lastet schon damals auf den Szenen. Das Bedürfnis, zusammenzurücken. Aber es gelingt nicht. Zu gravierend sind die Distanzen, zu selbstverständlich haben sich die Klüfte im modernen Leben etabliert. Und es ist, als habe Hopper nicht nur das klammheimliche Grundrauschen seiner damaligen Zeit aufgenommen, sondern eine Gefühlslage prophezeit, die sich erst heute raumgreifend breit macht. Die Livestreamer und digitalen Voyeure im hypermodernen Seoul, die Expats im rasenden Shanghai, die Menschen, die sich auch bei uns zunehmend in die sozialen Medien versteigen, sich in Zoom-Meetings treffen, tagelang auf Handys starren. Sie alle werden zu isolierten Protagonisten. Die modernen Lost Souls, die versprengten, Hoppers 3.0, individualisiert, personalisiert, flexibilisiert. Und das alles eben nicht in konservativen Faden, an kollektiven Orten, sondern immerzu in neuen, durchalgorithmisierten Echokammern unserer selbst, der digitalen Welt.
Aber wir wollen Sie so kurz vor Weihnachten doch nicht in die Trauer stürzen, sondern eine Anleitung zum besseren Leben liefern. Diana Kinnert plädiert also am Ende dieses Audio-Essays, das insgesamt 30 Minuten umfasst, leidenschaftlich für eine Kultur der Beziehungsfähigkeit.
Nicht nur Demokratie, sondern Politik selbst, der öffentliche Raum selbst, erübrigt sich, wenn sich in ihm keine Gemeinschaft aufhält. Eine Gemeinschaft, die natürlich, intuitiv, konstruktiv, kooperativ zusammenfindet, statt der aus der sich destruktiv, misstrauisch, lethargisch verabschiedet wird. Wir individualisieren, personalisieren, flexibilisieren uns zu Tode. Wir müssen zurückkehren zu einer Kultur der Beziehungsfähigkeit, Bindungsfähigkeit als Gesellschaftswert, dem Prinzip Verantwortung, natürlicher Solidarität, modernen Modellen der Partizipation und des Widerspruchs zu neuen offenen sozialen Räumen für Gestaltung und Teilhabe. Und wir müssen sprechen über diese neuen Voraussetzungen und Bedingungen der Moderne, in denen sich Demokratie zwangsläufig wird abspielen müssen. Nur mit emanzipiertem Blick kann das Primat der Politik, kann Gestaltung statt ausgeliefert sein, noch gelingen. Kann der Mensch abkehren vom postsozialen Zustand zu dem Lebewesen, das er eigentlich ist, hypersozial.
Ich möchte Sie also einladen, das gesamte Audio-Essay von Diana Kinner zu hören, in dem es auch um die dialektische Beziehung von Politik zur vereinsamten Gesellschaft geht. Das Private ist, wir wissen das, ist politisch und das Politische wirkt in das Private hinein. Sie finden diesen Anstoß zum selbstständigen Denken auf unserer Homepage thepioneer.de oder ganz bequem in Ihrer Podcast-App. Die gibt es bei Apple oder im Google Store.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier nutzen wir heute die Zeit und schauen mal zurück auf ein wirklich spannendes Börsenjahr. Den Anfang macht Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey, Gabor.
An der Wall Street wurde es in diesem Jahr ja auf gar keinen Fall langweilig. Von Aktien mit dreistelligen Kurssprüngen, alternativen Anlageformen und einzelnen Personen, die die Kurse durcheinander brachten, alles war dabei. Welches, Anne, sind deine persönlichen Highlights 2021 gewesen?
Absolut verrücktes Jahr, Gabor. Ich würde sagen, dieses Nach-Pandemie-Jahr war sehr geprägt von Spaltung. Dieses Jahr gab es in den USA ganz stark dieses Ihr dort und wir hier denken. Da wurden Feindbilder innerhalb der Gesellschaft geschaffen, die es vorher meines Erachtens noch nicht so stark gab. Ganz klar natürlich ausgelöst durch die Pandemie, aber auch durch Leute wie zum Beispiel Donald Trump. Das hat ja angefangen letzten Januar mit dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol und dann diese massive Bewegung von Corona-Verschwörungstheoretikern. Und was Corona auch ausgelöst hat, die Lücke zwischen Arm und Reich wurde exponentiell vergrößert. Das gab ja mit den ganzen Corona-Hilfen eine massive Gelddruckerei und die hat ja unter anderem dann jetzt auch zu dieser Geldentwertung geführt, dass dann wieder so eine Art Occupy Wall Street-Bewegung aufgekommen ist. Das war also eigentlich überhaupt nicht verwunderlich. Bei der Bewegung protestieren die Menschen ja gegen die Ungerechtigkeit, die Wall Street auslöst. Jetzt während Corona sah das so aus. Die Leute saßen zu Hause, hatten Zeit, hatten Geld aus Corona-Hilfen und nicht wirklich die Möglichkeit, es anderweitig auszugeben. Also haben immer mehr Laien sich an den Aktienmarkt getraut und die haben sich dort dann online zum Traden verabredet. Das Feindbild war dann die Hedgefonds, also die professionellen Trader an der Wall Street. Die Kleinanleger haben sich dann im Netz also zum Traden verabredet und haben dann Aktien ausgesucht, denen es nicht so gut ging und bei denen die Hedgefonds auf den Kursverfall gewettet hatten. Und dann haben die Kleinanleger mit gezielten Käufen diese Aktienkurse massiv in die Höhe getrieben, um den Hedgefonds dann große Verluste einzubrocken. Und wir sprechen da von Kurssprüngen von über 1.600%. Bestes Beispiel, haben wahrscheinlich noch alle in Erinnerung, GameStop, aber auch die Kinokette AMC, weil Kinos hatten ja auch unter der Pandemie stark gelitten. Und dieser Trend, bei dem sich Kleinanleger innerhalb von kürzester Zeit mit Glück zu Millionären gezockt haben, ist dann auch sehr schnell auf die Kryptowährungen übergegangen. Die größte Währung Bitcoin hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und neue Rekordstände erreicht. Noch krassere Kurssprünge gab es aber auch bei anderen Coins. Die wurden teilweise einfach nur als Witz geschaffen. Bestes Beispiel da zum Beispiel Dogecoin, aber dann auch der Konkurrent Shiba Inu Coin. Da gab es teilweise Kurssprünge von mehr als 12.000% innerhalb von Wochen oder sogar Tagen. Und wer da natürlich auch nicht weit war, mein Lieblingsmarktmanipulator Elon Musk. Der Tesla-Chef hat mit seinen Tweets nicht nur die Tesla-Aktien auf Achterbahnfahrten geschickt, sondern auch ausgewählte Kryptowährungen. Und Freunde hat er sich dabei nicht überall gemacht, wo wir jetzt auch schon wieder bei Feindbildern wären. Er hat sich öffentlich mit Politikern angelegt und auch immer wieder in Sachen Reichensteuern gestichelt. Nur um dann jetzt zum Jahresende ganz stolz zu verkünden, dass er dieses Jahr so viele Steuern gezahlt hat wie noch nie jemand jemals, wohl über 11 Milliarden Dollar. Insgesamt war dieses Jahr aber auch das Jahr der Erholung und Hoffnung. Hoffnung, dass wir mit dem Impfstoff die Corona-Krise jetzt hinter uns lassen können und auch eine starke Erholung der Wirtschaft mit Rekordständen an der Wall Street. Was uns aber auch bleibt, sind jetzt die Kosten dieser Erholung und die lassen sich eigentlich in einem Wort zusammenfassen, nämlich Inflation. Und das ist jetzt so dieser, schalten Sie beim nächsten Mal wieder einen Moment in der Reality-Serie, in den Hauptrollen die US-Notenbank, die Wall Street, die Kleinanleger und Elon Musk. Ich kann es ehrlich gesagt persönlich kaum erwarten, wie es da jetzt im nächsten Jahr weitergeht.
Anne, vielen Dank für deine spannenden Beiträge und Analysen in diesem Jahr. Wir sprechen uns wieder im Januar. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten und dann einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Das wünsche ich dir auch, Gabor. Vielen Dank für alles und bis zum nächsten Jahr.
Und jetzt geht es weiter mit Annette Weißbach auf dem Frankfurter Parkett. Auch hier gab es in den letzten 12 Monaten nun zahlreiche Ereignisse, auf die sich zurückzublicken lohnt. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, viel ist passiert. Einige Aktien haben uns überrascht, andere enttäuscht. Welche sind deine Tops und Flops in diesem zu Ende gehenden Jahr?
Nur das größte Comeback-Kit ist wohl die Deutsche Bank-Aktie, ein Plus von 25%. Das Team um Christian Sewing hat es geschafft, die Kosten unter Kontrolle zu halten, aber gleichzeitig auch die Umsätze zu steigern. Und das wurde von Investoren wirklich gutiert. Auf der Verliererseite haben wir eine Siemens Energy, ein Minus von 25%. Hier gab es Gewinnwarnungen, Probleme bei der Windkrafttochter, aber auch generell Sorgen auch um die Reduzierung der Beteiligung von Siemens bei der Tochter, denn das wird am Markt auch quasi als Misstrauensvotum mehr oder weniger interpretiert.
Und ein Blick in die Welt zeigt, dass sich ja auch hier abseits von Corona einiges getan hat. Welches Ereignis ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Die größte globale Veränderung ist wohl die veränderte Politik in China. Hier hat der Regulierer ordentlich reingehauen bei den Tech-Werten im Bildungssektor. Aber auch generell möchte man nun Flagge zeigen und vor allem Stärke beweisen, dass man die Exzesse, auf die China eigentlich lange Zeit im Grunde genommen das Wachstumsmodell ausgerichtet hat, die möchte man jetzt reduzieren. Und das hat auch den Immobiliensektor getroffen. Ich sage nur Evergrande, den hochverschuldeten Immobilienentwickler haben wir uns ja oftmals Sorgen gemacht. Und das ist auch noch nicht ausgestanden. Der muss wahrscheinlich abgewickelt werden. Und diese Sorgen, die werden uns wohl auch im neuen Jahr weiter begleiten.
Und auch bei dir, Annette, möchte ich mich bedanken für unsere guten Gespräche über das Börsengeschehen in Frankfurt. Frohe Weihnachten dir und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir sprechen uns im Januar wieder.
Danke, Gabor. Dir auch erstmal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann im neuen Jahr.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass es eine deutsche Weihnachtstradition gibt, von der die meisten Deutschen noch nie etwas gehört haben. In den USA denkt man nämlich, dass wir hierzulande jedes Jahr eine Weihnachtsgurke in unseren Weihnachtsbaum hängen. In dieser Annahme pflegen die Amerikaner diese angeblich deutsche Tradition selbst jährlich zu Heiligabend. Eine Essiggurke. Aber aus Glas, nicht aus Essig. Also wie eine Weihnachtskugel muss man sich das vorstellen. Eine Essiggurke aus Glas, nicht tropfend aus dem Schlemmertopf, wird traditionell in den Christbaum gehängt. Und wer die Gurke zuerst entdeckt, das ist der Witz bei diesem Spiel, der bekommt ein extra Geschenk. Ganz einfach eigentlich. Laut einer Studie haben 91% der Deutschen noch nie etwas von dieser Gurkentradition gehört. Ganz ehrlich, ich auch nicht. Wer hängt schon eine Gurke, ob in echt oder aus Glas, in den Weihnachtsbaum? Die Menschen im Berliner Kaufhaus des Westens hier bei einer Umfrage der Deutschen Welle reagierten denn auch ahnungslos.
Ich glaube, das ist eine andere Tradition. Also es ist keine deutsche Tradition.
Bitte, eine Weihnachtskette?
Gurke ist nicht mein Lieblingsgemüse.
Weihnachtsglocke?
Weihnachtsgurke? Nein.
Ich weiß nicht, was eine Weihnachtsgurke ist.
Und was macht man damit?
Wenn wir diese angeblich deutsche Tradition nicht kennen, aber woher kommt dann bitteschön dieser Mythos? Es ranken sich einige Legenden um den Ursprung dieser Weihnachtsgurke.
Eine stammt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ein Gefängniswärter soll einem verhungernden deutschstämmigen Soldaten eine Gurke zu essen gegeben haben. Der Mann überlebte und hing danach jedes Jahr eine Gurke in seinen Baum. Andere sagen, es war der US-amerikanische Unternehmer Frank W. Woolworth, der ab 1880 deutschen Weihnachtsschmuck in die USA importierte.
Aber eine verrückte Idee ist es trotzdem und wir leben ja schließlich in verrückter Zeit. Vielleicht also probieren wir es doch einfach mal aus mit dem Baum und der Gurke.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es offenbar auch zu Corona-Zeiten immer noch Musiker gibt, die mit Tourneen richtig Geld verdienen. Und manchmal kann man ja gerade in dieser Disziplin von den alten Hasen etwas lernen. Von den Rolling Stones nämlich. Die sind im Jahr 2021 die finanziell erfolgreichste Tourband der Welt gewesen. Immerhin 115 Millionen Dollar, das ist manchem sein Ganzes, hat man unter Pandemiebedingungen mit Konzerten erwirtschaftet. Das hat jetzt das amerikanische Musikportal Pollstar veröffentlicht. Und es gilt offenbar die Strategie, möglichst wenig spielen, aber dann richtig abkassieren. 12 Mal sind die Stones nämlich in diesem Jahr nur aufgetreten. Durchschnittsticketpreis, Vorsicht festhalten, $223. Der Konzertbesuch der Zukunft dürfte also, wenn andere diesem Beispiel folgen, richtig teuer werden. Da können sich die Frankfurter ja schon mal drauf einstellen, wenn am 10. August kommenden Jahres wirklich Bruce Springsteen in der Stadt vorbeischaut. In ganz Frankfurt hingen jetzt in der vergangenen Woche Konzertplakate, die den Auftritt von Bruce Springsteen im nächsten Sommer im dortigen Fußballstadion ankündigten. Demnach stehen also Termin und Ort, nur der Preis steht noch nicht. Vielleicht beschenkt sich Bruce Springsteen ja mit einem extra Aufschlag auf die Tickets dann selbst. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. He sees you when you're sleeping.